Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, eurem Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rösing. Und der vierte Spieltag, einige Tore gefallen, einige strittige Entscheidungen gewesen. Aber da sprechen wir gleich erst drüber, weil erstmal möchte ich so ein bisschen über das allgemeine Geschehen in der Fußballwelt mit euch sprechen. Ist auch mal ein bisschen was anderes, ein schöner Einstieg. Vor allen Dingen natürlich der Wechsel von Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. 95 Millionen, sagt man so, soll er gekostet haben. Ich sag mal so, letztes Jahr ablösefrei von Werder Bremen verpflichtet, jetzt 95 Millionen Euro von Newcastle United bekommen für eine gute Halbserie, muss ich sagen. Respekt an den VfB Stuttgart, die natürlich jetzt auch, vor allem auch noch durch den UNDAF-Ausfall, Bedarf haben, genug Geld haben. Das wissen natürlich auch die Konkurrenten. Zeitdruck ist natürlich auch da, nur noch der heutige Montag. So, und deshalb bin ich mal gespannt, wen man da holen könnte, würde. Vielleicht holt man ja ganz frech Nicholas Jackson, weil wenn die Bayern ihn nicht bekommen, vielleicht, und Chelsea ihn verkaufen möchte, also fix, vielleicht kann man da ja ein bisschen Geld auf den Tisch legen, irgendwie so 40, 50 Millionen Euro. Dann soll man ja auch noch an einem Mann aus Nizza interessiert sein fürs offensive Mittelfeld. Ja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Es kommt einiges an Arbeit auf sie zu. Einiges an Arbeit kam auch auf den FC Bayern München zu. 3-2, ganz knapp beim FC Augsburg unter Sandro Wagner gewonnen. Aber die Augsburger auch. Da muss ich sagen, Wagner hat die Jungs auf jeden Fall angezündet, aber auch taktisch sehr gut eingestellt. Viele Positionsrochaden. Ich erinnere mich an eine Szene, wo Joao Leo als rechter Flügelspieler plötzlich den Ball in die Mitte geschlagen hat. Also die Innenverteidiger sind dann mal in den Sturm gegangen. Also es war immer, gerade für so eine mannorientierte Verteidigung, wie es ja der FC Bayern München macht, sehr schwierig zu verteidigen. Und wir haben vielleicht auch bald die erste Trainerentlassung. Erik ten Hag, zum Stand der Aufnahme ist er noch nicht entlassen, aber es wird ja spekuliert. Gut, wenn du natürlich 3-1 bei schwachen Bremern führst, die dann noch eine gelb-rote Karte kassiert, dann musst du natürlich das als Spitzenteam über die Zeit bringen. Diesen Sieg, also darfst du nicht mehr aus der Hand geben. Und das ist natürlich dann schon enttäuschend. Klar, die Bremer haben alles reingeworfen. Also muss man natürlich auch sagen, leidenschaftlich, also die Grundtugenden waren da. Aber ja, sind wir mal ehrlich, das darf dir eigentlich so nicht passieren. Und nicht passieren darf natürlich auch nicht, dass ihr die neueste Folge von Tornetz verpasst. Deswegen, ich rede nicht lange drumrum und würde einfach mal sagen, wir starten. Kommen wir dann zur zweiten Partie, Hertha BSC Berlin gegen die SV Elversberg. Und die Elversberger machen dort weiter, wo sie vergangene Saison aufgehört haben, spielen einen sehr erfrischenden Ballbesitz und Offensivfußball, trotz der Abgänge halt der extrem der Spieler, die halt für diesen Erfolg zuständig waren. Mohamed Damar auf der 10, Fisnik Aslani als Mittelstürmer, Elias Baum als Rechtsverteidiger. Und trotzdem eine homogene Mannschaft. Man hat trotzdem noch die Achsenspieler behalten, wie einen Christoph im Tor, Rohr, Pinkert in der Innenverteidigung und auf den Außen Petkov und Zimmerschied. Darum natürlich viele Neuzugänge. Aber so dieses System, diese Systematik, diese Prinzipien sind halt immer noch gleich. Und Hertha BSC Berlin, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da los ist. Du, ja, spielst eigentlich eine ganz ordentliche Rückrunde unter Stefan Leitl, verstärkst deinen Kader nochmal durch einen Krattenmacher, den du dazu geholt hast. Dann Leon Jensen für die Sechserposition. Eitschberger kommt von deiner Leihe zurück. hat vergangene Saison bei Rot-Weiß Essen als Rechtsverteidiger aber mehr als zu überzeugen gewusst. Dann holst du noch Gröning, einen absoluten Top-Träger der dritten Liga. Und was passiert? Klar, du hast über Maser verloren, aber was passiert? Du spielst einfach einen, ja, unansehnlichen Fußball, Angsthasenfußball, keine Offensividee, defensiv wird es dadurch halt auch mal wackeliger, weil man den Gegner halt dazu einlädt, vor allen Dingen Elversberg, dass du mehr Ballbesitz die hatten, dass du mehr sie kombinieren konnten, dass du selbstbewusster wurden sie dann auch und dann werden natürlich auch mal so kleine Wackler wie die von Martin Dada innerhalb eines Spiels, aber sowas von direkt bestraft. Und ja gut, was soll ich euch sagen über Ebno Talib, den Stürmer, der von Gießen verpflichtet wurde, direkt in der Startelf, Doppelpacker, weil Schnellbacher ausgefallen ist. Das zeigt für mich natürlich auch das Modell der Elversberger, junge Spieler oder Spieler aus unteren Ligen verpflichten, ihnen eine Bühne geben in einem Konstrukt, was halt gefestigt ist. Also die Spieler kommen halt schon in so eine ja feste Hierarchie rein, können sich dort dann auch in Ruhe entwickeln. Ebno Talib ist nämlich schon seit Januar da, hat jetzt ein halbes Jahr Zeit bekommen, hinter Aslan, hinter dem Schnellbacher sich zu entwickeln, ist jetzt da und hat die Altana-Defensive, insbesondere Martin Dardai, das ein oder andere Mal düpiert, 2 Treffer erzielt. Es war einfach unglaublich stark von ihm. Und ja, Stefan Leitl und Hertha BSC Berlin. Also normalerweise sind ja einer der Aufstiegsfavoriten von allen Buchmachern auch, von allen Experten, von mir auch. Ich sehe mich natürlich selbst auch als Zweitliga-Experte. Und dann spielst du aber eher so ein Außenseiter-Fußball, also bei allem Respekt vor der SV Elversberg, aber du musst natürlich da schon dominanter auftreten, wenn du weniger Ballbesitz hast als die Elversberger, deutlich ungefährlicher bist, kaum Offensivaktionen hast, also Fabi Riese vorne als einzige Spitze, oft auch einfach allein gelassen, wird auch kaum in Szene gesetzt und du merkst auch bei ihm so eine Art Resignation. Krattenmacher, der hat noch den einen oder anderen guten Moment, aber so auf dem Weg nach vorne, da fehlt mir einfach diese Idee. Es wurde in der zweiten Halbzeit besser, als Gröning reingekommen ist, als ja Mittelstürmer, als man dann wirklich auf ein 3-4-3-System umgestellt hat. Gröning als zentrale Spitze, Riese auf seiner favorisierten linken Seite, Krattenmacher dann auf der rechten Seite. Sah es dann besser aus, nichtsdestotrotz war es einfach, darf es einfach nicht der Anspruch sein, so ideenlos zu spielen. Und Stefan Leitl ist für mich jetzt schon aber mehr als deutlich angezählt. Dazu natürlich noch die Worte von Benjamin Weber nach dem Spiel bei Sky, der sich dazu nicht äußern wollte. Also da ist auf jeden Fall mächtig Druck drauf. Und wenn du natürlich einen Trainerwechsel vollziehen möchtest, wenn du das Gefühl hast, okay, so geht's nicht weiter, dann ist jetzt natürlich auch der optimale Zeitpunkt. Der neue Trainer hat dann 2 Wochen Zeit, die Altana vorzubereiten, das nächste Ligaspiel, weil der Aufstieg muss mit dieser Mannschaft gelingen. Also individuell haben sie mit dem besten Kader und sich so zu präsentieren, also wirklich, ich kann es nur wiederholen, ich bin einfach schockiert. Aber natürlich kann man dieses Ergebnis nicht nur auf die Schwäche der Altana münzen, sondern natürlich auch auf die Stärke von Elversberg. Allein mit Maximilian Rohr in der Innenverteidigung hast du einen sehr spielstarken Jungen. Lukas Kwasniok hat bei den Kollegen des Phrasenmähers von der Bild-Zeitung erzählt, dass Rohr einer der talentiertesten Spieler ist, die er jemals trainiert hat. Nur mit der Einstellung hapert es ein bisschen, weshalb er jetzt nicht bei einer Bundesligisten spielt, sondern nur in Anführungsstrichen bei der SV Elversberg in Liga 2. Aber was der da teilweise mit seinem linken Fuß für schöne Pässe auch in die Spitze gespielt hat, die punktgenau ankam, also à la Bonheur. Was ja sonst Martin Deider bei Hertha BSC Berlin ist, als spielstarker Innenverteidiger, war jetzt Maximilian Rohr bei den Elversbergern. Dazu ein Lasse Günther, Linksverteidiger, der ordentlich Zug zum Tor hatte, ordentlich Speed hatte, hat ja auch einen Lattenkracher gehabt. Dann hast du das zentrale Mittelfeld mit dem Poreba, den du vom HSV ausgeliehen hast. Zweitliga erfahren, mittlerweile spielstarker Mann, der auch sehr druckresistent ist, daneben den Amara Kondé, den du von Magdeburg geholt hast fürs defensive Mittelfeld, der alles wegläuft, alles wegräumt, also der dann auch den Offensivspielern so den Rücken frei hält, die Drecksarbeit macht, ein bisschen wie N'Golo Kanté light, würde ich sagen. Und dann hast du halt mit Bambisa, Conte, Zimmerschied, Petkov, Offensivkraft, Offensivpower, die auch Bock haben zu kombinieren, die sich einfach wohlfühlen in diesem Kosmos Elversberg, in diesem ruhigen Saarlandverein. Das ist einfach nur schön mit anzusehen. Ich muss natürlich auch mit dazu sagen, dass ja Vincent Wagner auch ein Riesentrainertalent ist. Also ich habe es ja bereits am Anfang erwähnt, was der da aus der Truppe rausholt. Mega. Riesentrainer-Juwel auch. Also da hat Nils Olleburg, der Sportdirektor, wieder auch auf dem Trainermarkt einen guten Griff getätigt. Und bei Hertha BSC Berlin, die Erkenntnis ist natürlich Linus Gechter erneut gelb-rot. Klar, also meiner Meinung nach müsste man sogar fast schon wieder mit einer Viererkette spielen. Dann ist natürlich nur die Frage, wer wird dann neben Martin Dade in Innenverteidigung spielen, weil Toni Leisner bei all seiner Zweikampfstärke, aber eins hat er nicht, Tempo, und das brauchst du natürlich als Hertha BSC Berlin, wenn du mit einer Viererkette spielst, wenn du dominant auftreten möchtest, dann gerätst natürlich auch mal eher in so einen Konter. Und da ist Toni Lass natürlich nicht für geeignet. Weil ich finde, so als man dann auch die Dreierkette aufgelöst hat, beziehungsweise Seevolk, dann so ein bisschen linker Innenverteidiger, respektive linker Mittelfeldspieler war, das sah schon ganz, ganz gut aus. Und was auch ganz wichtig ist, mit Gröning richtigen Mittelstürmer reinbringen, damit Fabi Riese wieder für die linke Seite da ist, weil dort hatte er in Hälfte 2 auch die eine oder andere gute Aktion. Er liebt es halt, die Linie rauf und runter zu rennen, das ist sein Ding, und mit Gröning hast du dann halt einen Wandspieler, der dann halt die schnellen Flügelspieler in Szene setzen kann, der auch mal als Prellbock agiert, damit auch die Herthaner nachrücken können. Ja, aber alles in allem, also für mich eine mehr als unbefriedigende Partie aus Herthaner Sicht. Elversberg, erneut starker Auftritt. Also, wenn sie so weitermachen, sind sie wieder ein Überraschungsteam. Freut mich einfach nur. Ich habe sie als Absteiger getippt, aber sie zeigen einfach, was man mit harter Arbeit und einem brutal guten Scouting alles erreichen kann und natürlich auch einem ruhigen Umfeld. A la Bonheur, Chapeau, kann ich da nur sagen. Und Glückwunsch auf jeden Fall ins Saarland zu einem weiteren Erfolg. Bei Hertha BSC Berlin beobachte ich ganz genau, wie es jetzt mit Trainer Stefan Leitl weitergeht. Also wenn ich jetzt, dann wird er auf jeden Fall kurz nach der Länderspielpause entlassen, wenn dann nochmal so eine mehr als schwache Leistung auftritt und vor allem offensiv auch keine Idee da ist. Wollen wir als allererstes über die Partie 1. FC Nürnberg gegen den SC Paderborn sprechen. Endstand 0:0. Aber das Spiel war interessanter, als es jetzt so auf den ersten Blick erscheint. Ich meine, klar, keine Tore. Ich habe mir das Spiel über 90 Minuten angeschaut. Da kann man natürlich sagen, okay, kann man seinen Freitagvormittag oder Nachmittag, seinen Freitagvorabend, beziehungsweise Abend, nicht besser gestalten, verbringen, kann man nicht etwas Sinnvolles machen, geh doch nach draußen, Jan, das Wetter ist gut, in die Sonne. Aber nein, natürlich, auch für euch habe ich mir dieses Spiel 90 Minuten angeschaut und bereue es auch nicht. Ganz ehrlich, weil es hat mir wieder einige interessante Aspekte, einige interessante neue Informationen geboten. Zum einen, ja, Miroslav Klose hat mich erhört, wie es ja schon in der Spieltagsvorschau auf YouTube, Link dazu natürlich auch wieder in den Shownotes, erzählt habe oder berichtet habe oder sogar empfohlen habe, von Dreier- auf Viererkette umzustellen, hat er jetzt auch gemacht, mit Gruber und Lukaschwili eine sehr stabile Innenverteidigung gehabt, Janusz Kudusu, die auf den Außenverteidigerpositionen gut angeschoben haben, viele Angriffe mit initiiert. Aber der Leidtragende ist bei sowas dann natürlich Robin Knoche. Im letzten Sommer als Führungsspieler oder im vorletzten Sommer als Führungsspieler verpflichtet von Union Berlin, sollte als Mittelmann der Dreierkette die damals noch junge Innenverteidigung oder ja, Innenverteidigung aus Karafiat und Finn Jeltsch anleiten, zusammenhalten. Hat das auch gut gemacht, aber jetzt natürlich bei der Umstellung auf Viererkette kommt natürlich die Schwäche von Knoche zutage, nämlich sein Tempo. Er ist halt nicht der Allerschnellste, war es früher schon nicht als junger Spieler. Jetzt als Ü30-Mann lässt die Physis dann nochmal mehr nach. Und deshalb Bankdrücker. Für mich persönlich tut es natürlich leid für ihn, weil er sich, glaube ich, auch schon diese Aufgabe verschrieben hat, so einen Traditionsclub wieder nach oben zu führen, der vornehmlich ja junge Spieler einsetzt, entwickeln möchte und dadurch natürlich auch einen hohen Wiederverkaufswert generieren möchte. Und dazu brauchst du natürlich solche Säulenspieler. Jetzt mit dieser Systemumstellung fällt dieser weg. Aber es kommt ja nicht nur auf das Alter an, punkto Führungsspieler, sondern vielmehr natürlich auch auf die persönliche Ausstrahlung, Autorität und die sportliche Leistung auf dem Platz. Und da muss ich sagen, Fabio Gruber, Innenverteidiger, kam er erst im letzten Winter als Nachfolger von Finn Jeltsch zum 1. FC Nürnberg, hat sich von Anfang an in die erste Elf gespielt, unglaublich abgeklärter Typ auch in dieser Partie gegen Steffen Tigges, als großgewachsenen Stürmer gegen einen Sven Michel, der enormes Tempo hat, sich immer wieder gut durchsetzen können, stark gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen bei ihm. Was mir auch gut gefallen hat, ist natürlich, dass Neuzugang Finn-Ole Becke direkt in der Startelf war, auf der Doppelsechs mit Lubach zusammen, die beide aber auch eher diese Spielgestalterrolle angenommen haben. Also Klose ist auch bewusst ins Risiko gegangen gegen ein Team aus Paderborn, was auch sehr offensiv stark ist. Nichtsdestotrotz Finn-Ole Becker insgesamt unauffällig gewesen, aber seine Bälle sind meistens angekommen, hat das Spiel auch mal beruhigt, hat auch mal auf den Ball getreten, was ja auch immer gut tun kann, gerade bei so einer jungen, wilden Mannschaft. Einfach mal auf den Ball treten, mal kurz Pause, bisschen den Schwung rausnehmen, natürlich auch den Rhythmus des Gegners dadurch stören, um dann halt wieder mit einem schönen, ordnenden Pass ja Struktur auch in die Angriffe mit reinzubringen. Vorne Berkal Yilmaz, den ich ja eher als Linksverteidiger sehe, der mir aber auf dieser offensiven Zehnerposition zusammen mit Julian Juszwein auch sehr gut gefallen hat. Also man hat so gemerkt, so dieses 4-4-2-System, das liegt den Nürnbergern eher, das passt zu ihnen. Und das finde ich auch gut, dass Klose das dann erkannt hat, nicht stur auf diesem 3-4-3-System oder 3-4-2-1-System beharrt, sondern sagt, okay, wenn die Mannschaft damit besser arbeiten kann, dann bin ich flexibel. Das macht für mich auch immer gute Trainer aus, dann auch mal einen Plan B oder C in der Tasche zu haben. Und insgesamt war das ein guter Auftritt. Ich meine, Paderborn natürlich in der Anfangsphase auch euphorisiert von diesem starken Saisonstart. Die bessere Mannschaft hat auch eine gute Chance durch Steffen Tigges, der nach dem Eckball aber ja knapp am Tor vorbei zielt. Und dann gab es nochmal eine gute Aktion, als Obermeier per Freistoß Brackelmanns Kopf findet, der dann auch leider an Reichardt scheitert. Aber das zeigt für mich auch, wenn Paderborn in der ersten Halbzeit gefährlich wurde, dann auch nur über Standards. Das ist natürlich auch wieder ein Indiz für die gute Defensivarbeit jetzt des 1. FC Nürnberg. Und du hast auch gemerkt, ja, erstmal defensiv gut stehen und dadurch sich das Selbstbewusstsein holen und vorne mit dem Soma, Telalovic, Juszwein, Yilmaz hast du dann immer wieder auch gefährliche Jungs, die dann von einem Lubach oder von Ole Becker gut eingesetzt werden können. Am Ende gab es ja sogar einen Treffer. Ich meine, Mika Bauer, schöne Flanke, Steffen Tigges, der als Chancentod verschrien wurde beim 1. FC Köln, macht per Kopf den gut rein. So einen Kopfball habe ich lange nicht mehr von ihm gesehen. Damals beim 1. FC Köln gut gemacht. Leider war Mika Bauer vorher im Abseits. Nichtsdestotrotz, der Auftritt von Steffen Tigges, er war 63 Minuten auf dem Feld, hat mir gut gefallen. Ist ja kurzfristig für den verletzten Grimaldi reingekommen. Guter Wandspieler gewesen. Also er scheint sich auch wohl zu fühlen. Die Mannschaft scheint auch gut mit ihm kombinieren zu können. Und ich finde, das war es auch wichtig in so einem System, dass du auch mal einen langen Ball spielen kannst auf dem Tigges, der den dann ablegt und vor allen Dingen dann auch weiterleiten kann für dann so schnelle Jungs wie dann halt Mika Bauer oder ein Philipp Bilbia, die natürlich auch eher über das Tempo kommen und weniger über das Körperliche. Also für mich alles in allem war es ein blitzsauberer Auftritt. Ich freue mich auch, dass Felix Götze wieder mit dabei ist, der den gesperrten Tjaak Schelle ersetzt als Mittelmann der Dreierkette. Hast du auch gesehen, Dennis Seim, der Keeper, hat ihn öfter gesucht. Seine Mitspieler haben ihn öfter gesucht. Also er ist ja so ein bisschen für den Spielaufbau zuständig, während Engels und Castaneda die eigentlichen beiden Sechser-Achter dann sogar eher am gegnerischen 16er ihre Aktionen haben, den entscheidenden Steckpass mal in die Spitze spielen oder auch dann eher nach hinten hin am Verteidigen sind. So, jetzt habe ich's. Kleine Wortfindungsstörung hier. So, dass ich sagen muss, Götze ist gerade für den Spielaufbau enorm wichtig für den SC Paderborn. Und ich bin jetzt mal gespannt. Also guter Saisonstart für die Paderborner. Nürnberg mit dem ersten Punkt bleiben auf Tabellenplatz 18, ja. Aber gerade so vor der Länderspielpause war das schon mal wieder ein guter Ansatz. Und daran kann Klose hat jetzt zwei ganze Trainingswochen Zeit, darauf aufzubauen. Man hat ja auch wenige Nationalspieler mit dabei. Also da kannst du dir jetzt schon was drauf erarbeiten. Das Grundgerüst ist gelegt und jetzt kann das Haus darauf gebaut werden. Spannend wird es natürlich jetzt auch noch sein, wie es transfertechnisch aussieht. Ich meine, Raphael Obermeier, linker Schienenspieler von Paderborn, wird ja immer noch vom 1. FC Köln ganz genau beobachtet, wollen ihn noch verpflichten. Die Nürnberger, Paderborner fordern so 2,5 Millionen Euro, natürlich viel Geld für einen 29-Jährigen, der noch nie Bundesliga gespielt hat. Aber FC-Trainer Lukas Kwasniok soll ja ein großer Fan von ihm sein, hat ihn ja schon einst nach Jena geholt und dann auch nach Paderborn. Kennt ihn also sehr gut, inverser Außenverteidiger, beidfüßig. Also ich glaube schon, dass er helfen kann, aber dann braucht natürlich der SC Paderborn auch wieder einen Ersatz. Und das wird dann natürlich auch spannend zu beobachten sein, falls es zum Transfer kommt, wer dann als Nachfolger extern noch verpflichtet wird. Weil ich meine, klar, theoretisch kannst du es mit einem Tjaak Schelle auf der linken Schiene machen oder auch mit einem Copado, mit einem Betzner, die aber eher so als Halbstürmer gelten, oder Mika Bauer, der auch auf der linken Offensivseite gestartet ist, kann das natürlich auch machen, aber es ist natürlich alles offensive Lösungen und defensiv wird's dann halt, also stehst du halt dann wahrscheinlich noch höher, noch offensiver, und defensiv kann es dann zum ein oder anderen Problem werden. Natürlich schon bei Defensivprobleme sind. Vielleicht brauchen sie auch noch einen neuen Innenverteidiger. Denn Marcel Hoffmeier, rechter Innenverteidiger, mega spielstark, ist teilweise ja auch auf der rechten Schiene zu finden, tauscht dann öfter mal mit Kurda die Position. Hat sich jetzt kurz vor Schluss einen Kreuzbandriss zugezogen, wird also in dieser Hinrunde nicht mehr auftreten und wahrscheinlich erst Mitte der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen. Mega bitter. Darf natürlich auch gespannt sein, wer dann vielleicht nochmal verpflichtet wird, geliehen wird oder ob man es dann irgendwie intern lösen kann. Und auch beim 1. FC Nürnberg gibt es News zu einem Innenverteidiger, denn Tim Drexler, großes Innenverteidiger-Talent von der TSG Hoffenheim, soll anscheinend wieder für eine Saison ausgeliehen werden. War ja schon in der vergangenen Rückrunde am Pfalzner Weiher unterwegs, hat dort noch einen guten Eindruck hinterlassen bei der TSG Hoffenheim, hat Drexler momentan aber noch nicht die Chance, richtig an Spielzeit zu kommen, weshalb er auch erst einmal sich umschaut. Und so berichtet zumindest Sky, Tim Drexler und der 1. FC Nürnberg, das könnte wieder passen. Wäre natürlich nochmal große Konkurrenz, wobei Gruber und Lokoschwili sich da ja schon mit einem guten Auftritt festgespielt haben. Stellt man dann wieder auf Dreierkette um oder muss einer von den dreien auf der Bank Platz nehmen? Spannend auf jeden Fall. Wir von Tornetz beobachten natürlich auch den Deadline Day am Montag und werden natürlich alle wichtigen Transfers aus der zweiten Liga dann auch wieder grafisch für euch aufbereiten. Also da könnt ihr euch am Montagabend auf jeden Fall drauf freuen. Wie gesagt, hab jetzt viel erzählt über das Spiel. Es war ein interessantes Duell, auch wenn es ohne Tore war. Nichtsdestotrotz finde ich ein guter Auftritt beider Teams, der Hoffnung auf mehr macht.
Hey Leute, ich hab da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann hab ich hier die Lösung für euch. Das neue Schaukonzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut hier in die Shownotes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon? Bald auch in eurer Stadt.
Am Super Samstag, wie ihn immer gerne bezeichnet, gab es die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Arminia Bielefeld. Zwei Überraschungsteams der bisherigen Saison. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht so behaupten. Und ja, in Hälfte 1 war es ja ein Mauerauftritt beider Teams. Natürlich sind beide Teams, was das Spielerische angeht, eher oder was den Etat angeht, auch eher im unteren Bereich der zweiten Liga anzusiedeln. Als Aufsteiger Arminia Bielefeld natürlich oberstes Ziel, kann nur der Klassenerhalt lauten. Braunschweig als Relegationsteilnehmer natürlich auch nur der Klassenerhalt als Ziel. Aber, da muss man sagen, beide haben hervorragende Trainer. Also Braunschweig natürlich mit Heiner Backhaus von Alemannia Aachen, einen absoluten Motivator, der seine Jungs auch ja antreibt. Dann, das kann auch so ein Punkt sein, der dann nochmal so 2-3% aus dem Spieler herauskitzelt. Und wir wissen ja, im Profisport kommt es auf Nuancen an. Und das kann natürlich jetzt so ein Punkt sein, weshalb Braunschweig auch den Klassenerhalt schafft. Auf der anderen Seite Mitch Kniat, am Anfang seiner Zeit kritisiert, dann den Klassenerhalt mit Bielefeld in Liga 3 geschafft, aufgestiegen, Landespokal gewonnen, bis ins Pokalfinale und jetzt in der Spitzengruppe der zweiten Liga. Jetzt hat man noch mit Marius Wöll einen weiteren Offensivspieler mit dazu bekommen, Rückkehrer von Hannover 96, ihn wieder nach Hause geholt. Wenn man sich da natürlich auch mal ja, die Kreativzentrale anguckt, mit Russo auf der 6, Abräumer, der alles wegräumt, was da ist. Korbutz, der Kapitän, den Kniat ja noch aus Ferler Zeiten kennt. Marvin Melem, für mich bei Darmstadt vergangene Saison, beim SC Paderborn schon ein richtig starker Zehner gewesen, auch zu Bundesliga-Zeiten. Bei Darmstadt hat er mich sehr überzeugt, den hast du auch, Marius Wöll dazu. Das ist für mich schon, was das Mittelfeld angeht, kann man das schon auch als gehobenes Zweitliganiveau bezeichnen, ganz ehrlich. Also klar, bei Marius Wöll war natürlich noch nicht klar, kann er das Niveau aus Liga 3 auch in die zweite Liga adaptieren, hat sich in den starken Hannoveraner Kader nicht durchsetzen können, ist aber keine Schande, die 96er sind ja bisher auch das Maß aller Dinge. Und hat es für mich jetzt im Spiel, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ordentlich gemacht gegen Braunschweig. Hat auch ja Zöllfren auf links außen gespielt, ist auch immer wieder nach innen gezogen, hat ein paar ganz gute Dribblings gehabt, hat auch einen ja okayen Abschluss. Allerdings natürlich fehlte da noch so einiges. Er muss erstmal dieses Niveau auch jetzt so langsam erlangen, weil die Verteidiger in Liga 2 sind natürlich nochmal ein anderes Niveau, als es in Liga 3 ist. Auch von der Schnelligkeit her. Das ist natürlich schwieriger. Trotzdem, Bielefeld vorne mit Grodowski, Kania hat noch einige ganz gute Möglichkeiten. Hinten mit einem Boacci auf der Rechtsverteidigerposition. An den ersten Spieltagen ja links offensiv eingesetzt, jetzt rechts hinten. Zeigt natürlich auch, dass die neuen Spieler auch eine gewisse Flexibilität immer mitbringen müssen. Es fordert Kniat auch ein, dass sie auch auf mehreren Positionen spielen können, um natürlich auch, weil man finanziell natürlich nicht so gut aufgestellt ist wie andere Teams in dieser zweiten Liga, eher kreativ sein muss, vielleicht ein Spieler weniger verpflichtet, dafür dann die Spieler, die kommen, mehrere Positionen spielen können, also dass du für einen, ja, höheren Preis auch einen Spieler bekommst, der dann zwei Positionen gut bekleiden kann. Das ist halt auch so das Modell von Arminia Bielefeld. Und natürlich, wenn du dann auch in so einen gewissen Flow kommst, dann hast du auch mal dieses gewisse Glück, wie es halt auch in diesem Spiel war, dass Isaiah Young kurz vor Schluss aus dem Gewühl dann doch noch das 1:1 gegen Braunschweig erzielt, die für mich wieder ein gutes Heimspiel abgeliefert haben, defensiv gut standen, mit Memo Aydin als linker Innenverteidiger, auch spannend, aber mit Christian Conte und die Michele Sanchez auf den Außen, Jungs hat es, die ordentlich angeschoben hatten, die Tempo hatten, also es war wieder Intensität drin mit Häuser und Johan Gomez, zwei Zehner, die für die Kreativmomente da sind. Und man muss ja auch beachten, sie haben am Dienstag noch im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart 120 Minuten plus ein langes Elfmeterschießen hinter sich und sind dann trotzdem am Samstag so fit, so frisch. Zeigt für mich auch Rainer Backhaus, hat diese Mannschaft auf jeden Fall so weit ja gepusht, dass sie auch körperlich sehr weit sind, lange marschieren können. Und vorne hast du mit Yadimci auch einen Unterschiedsspieler. Der hat mir bei Hoffenheim schon ganz gut gefallen, der türkische Mittelstürmer, der jetzt ausgeliehen nach Braunschweig. Unermüdlicher Läufer, der aber auch kluge Laufwege macht. Also er rennt nicht nur schnell geradeaus oder nur straight geradeaus, sondern du merkst auch richtig, was für ein intelligenter Spieler er ist, was für Räume er belaufen muss, was für ein gutes Auge auch für seine Mitspieler hat, also auch ein guter mitspielender Stürmer. Und das sind für mich alles so Aspekte, die dann dafür sprechen, dass man mit ihm einen sehr starken Transfer getätigt hat. Und wie gesagt, ich muss einfach Christian Conte nochmal wieder hier hervorheben auf der rechten Schiene. Da passt er für mich irgendwie hin. Hätte nicht gedacht, dass er auch defensiv so gute Arbeit leistet, hat er aber gemacht. Nach vorne ist er natürlich immer eine Waffe mit seinem Tempo. Zeigt ja auch, dass die zwischenzeitlich 1:0-Führung, hoher Ballgewinn, auch ein neues Markenzeichen von Braunschweig. Marie erobert den Ball, spielt straight in die Spitze zu Conte, der noch enormes Tempo hat. Kjærsgaard umkurvt und dann den Ball auch ja ins Tor reinschieben kann. Insgesamt war es für mich eine sehr packende Partie, intensiv, nicht immer hochklassig, aber du hast hier zwei Teams, die auf jeden Fall alles dafür geben werden, den Klassenerhalt zu schaffen und natürlich auch je nachdem, wie früh man es schafft, auch mehr erreichen können, also vielleicht auch mal in die Spitzengruppe mit reingehen können als einer dieser Überraschungsteams. Und dafür ist diese zweite Liga auch bekannt, weil sie halt so eng ist, weil die Qualitätsdichte so hoch ist, dass du da halt auch mit einer kleinen Siegesserie von 3-4 Siegen direkt oben mitmischen kannst und dann auch in so einen Flow ganz schnell gelangst. Und dann gehen wir rüber zum Primus dieser Liga, Hannover 96, die beim Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel eine schwierige Aufgabe hatten. Kiel kommt gerade mit Selbstbewusstsein, haben ja das letzte Spiel 2:0 in Fürth gewonnen, ihre ersten 3 Punkte im Sack und die natürlich auch jetzt qua ihrer Bundesliga-Erfahrung eine sehr abgezockte Truppe haben. Phil Harris vorne macht das 1:0, Leute, mit Bernhardsson, Skripski, zwei Jungs, die schon in der Bundesliga gut gescored haben. Tolkien hat sich jetzt schon eingefügt. Robert Wagner im zentralen Mittelfeld ist ja eine Leihgabe vom SC Paderborn, vom SC Freiburg, vergangene Saison an St. Pauli ausgeliehen. Dort auch aufgrund von Verletzungen keine Rolle gespielt, aber davor das Jahr bei der Spielverein Greuther Fürth in der zweiten Liga als tiefer Spielmacher, als Stratege sehr gute Pässe auch gespielt hat. Also gerade für Kontersituationen über einen schnellen Bernhardsson oder Skripski ist er perfekt. Und deswegen ist Kiel für mich auch so eine Art Geheimfavorit. Also ich glaube nicht, dass sie ganz oben mitmischen werden, aber sie werden so im Verfolgerfeld mit dabei sein und immer wieder auch ja mit überraschenden Siegen die Spitzengruppe ärgern. Aber sie haben gegen Hannover 96 gespielt. Und was Christian Titz zusammen mit Sportdirektor Markus Mann da gemacht hat, ist brutal. Also die haben den Kader ja komplett auf links gedreht, fast die komplette Startelf ausgetauscht. Also aus der vergangenen Rückrunde ist eigentlich nur noch Boris Turmiak, der auch erst zur Rückrunde kam, dabei und Jannik Rochold im linken offensiven Mittelfeld. Ansonsten 9 Neuzugänge in der Startelf. Und man würde jetzt denken, okay, sie haben Anlaufschwierigkeiten, brauchen erstmal ein bisschen, bis sie reinkommen. Aber nein, sind von Anfang an da, ausgeklammert das Pokalspiel in Cottbus, was man ja mit 1-0 verloren hat, sind sie einfach direkt schon gefestigt, spielen den Titzfußball, also sehr spielstark, von hinten heraus, Ballbesitz orientiert, kurze Passwege und auch eng. Also sie spielen sehr oft auch sehr eng, also ziehen das Spiel nicht so oft in die Breite, sondern meistens mit kurzen Kombinationen. Klar, ab und zu weicht ein Bundu auch mal auf Außen aus und kann da angespielt werden, weil er halt auch ein Tempospieler ist, ein Dribbler. Aber insgesamt Hannover 96, also das ist für mich so, ja, ich will jetzt nicht sagen FC Barcelona, doch, ich sag's, das ist das FC Barcelona der zweiten Liga, weil sie spielen so ähnlich wie Barcelona, damals unter Pep Guardiola, auf einem natürlich niedrigeren Niveau, klar. Nichtsdestotrotz, sehr spielstark, vor allen Dingen Gita und Tomiak in der Endverteidigung gefallen mir sehr gut. Ocon, ja, eigentlich sehr spielstark, aber hat es noch nicht ganz unter Beweis gestellt. Stellungsspiel passte auch noch nicht so ganz, auch gegen Kiel. Aber was ja Hannover 96 so stark macht, du hast eine brutale erste Elf, aber von der Bank können die einfach einen Kellmann bringen. Der Junge hat jetzt 4 Treffer in 4 Ligaspielen erzielt. Alle als Joker, also kommt immer spät rein. Jetzt auch wieder erst ganz spät eingewechselt und ist dann halt zur Stelle, macht dann halt per Kopf mal eine Minute 69 das 2:1, nachdem vorher Gita den Ausgleich erzielt hat in Minute 62. Insgesamt einfach ein erwachsenes Spiel. Es macht mega Spaß, ihnen zuzuschauen und du spürst einfach, da ist eine Euphorie da, da ist eine Spielidee da. Es greift einfach alles ineinander und deswegen ist Hannover 96 für mich auch eine Mannschaft, die auf jeden Fall bis ganz am Schluss oben mitmischt. Und für mich sind sie jetzt der absolute Top-Favorit auf den Aufstieg, so wie ich es ja auch schon in der Saisonprognose prophezeit habe. Und dann kommen wir zum letzten Spiel am Samstagmittag. VfL Bochum gegen Preußen Münster. Der Westschlager. Bochum natürlich auch wieder unter Druck. Haben wir jetzt auch beim FC Schalke 04 verloren am letzten Spieltag. Sind noch nicht ganz so flüssig in diese neue Saison reingekommen. Wohingegen Preußen Münster ihren ersten Sieg einfahren konnten. Gegen 1. FC Nürnberg. Das Spielsystem. Die Philosophie von Alexander Ende immer mehr verinnerlichen. 4-4-2, spielstark. Also die Spieler sind nicht mehr wie ein Außenseiter, sondern wie ein Top-Team. Weil sie halt ja den Ball zirkulieren lassen, ähnlich wie Hannover 96. Viele Passstaffetten haben. Du hast mit Marvin Schulz als rechten zentralen Mittelfeldspieler einen brutalen, jungen, ablösefrei von Holstein Kiel dazu bekommen. Meine Kiel-Connection kennen wir ja schon aus der vergangenen Saison. Mit Oliver Batista-Meyer hast du einen Wusling-Zehner, respektive Halbstürmer, der entweder hinter einem ganz groß gewachsenen Stürmer wie ein Lokotsch oder neben einem schnellen, variablen Stürmer Amenido trotzdem sein Spiel durchbekommt, dribbelstark. Dazu ein Joshua Mees, der in der letzten Saison schon enorme Torjägerqualität bewiesen hat und noch heute mit 2 Treffern der absolute Matchwinner war. Und Bochum, ja, da muss ich einfach sagen, so dieses, man ist auch von Verletzungen so ein bisschen geplagt, klar, aber ja, man ist noch nicht so richtig angekommen, habe ich das Gefühl. Also du siehst schon, du hast da Jungs, die in der Bundesliga gezockt haben, die auch die Qualität haben. Dazu hast du noch einen Gerrit Holtmann, enormes Tempo, Kevin Vogt als Mittelmann der Dreierkette, sehr erfahren, sehr spielstark, aber natürlich auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, was auch das Tempo angeht. Und ja, in der ersten Liga warst du halt immer Außenseiter, konntest dich halt mit einer stabilen Defensive und schnellem Konterspiel und auch Standards, hohen Bällen, ja, über Wasser halten. Aber in Liga 2 bist du Favorit. Du musst das Spiel machen und das auch erstmal zu verinnerlichen. Diesen Stilwandel, das ist dann halt die Kunst, das muss die Decking schaffen, hat die volle Rückendeckung, ist mit 60 Jahren ja auch schon einer der erfahrensten Trainer in der zweiten Liga. Also ihm traue ich auf jeden Fall zu, dass er diese Truppe stabilisiert. Ist natürlich eine Frage jetzt der Erwartungshaltung. Was erwartet man beim VfL Bochum? Sagt man, der direkte Wiederaufstieg ist das Ziel oder man möchte mal weiter in den Kreis oder Hauptsache erstmal eine Klassenhalt, erstmal ein Übergangsjahr vielleicht auch, um die Mannschaft in die zweite Liga zu gewöhnen, um dann auch zu sehen, wo man punktuell sich noch verstärken kann. Man muss es sehen. Also was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist noch ein weiterer Mittelstürmer. Weil Philipp Hofmann als großgewachsener Typ, schön und gut, aber für mich brauchst du noch so einen richtig, ja, wuseligen, schnellen Stürmer, der trotzdem auch in der Box, also abschlussstark ist. Weil Gerrit Holtmann bringt fast all diese Qualität mit, nur ja, so richtig abschlussstark ist er nicht, er ist kein Goalgetter. So, um da jetzt jemanden zu finden, der dahin passt, ist natürlich auch nicht immer so einfach, ganz klar. Also, wenn ich mir da vorstellen könnte, wäre zum Beispiel Elas Bibu von der CSG Hoffenheim, war auch lange verletzt, spielt momentan auch einfach gar keine Rolle. Hoffenheim möchte den Kader noch verkleinern, spielt nicht europäisch, also vielleicht kann man da ja bei einer Laie oder für eine Laie mal anfragen. Würde auf jeden Fall passen, ist auch kopfballstark, hat ein gutes Tempo. Das könnte ich mir vielleicht auch mal vorstellen, dass du dann mit dem Hofmann anfängst vielleicht und dann im Laufe des Spiels, wenn die Gegner müde sind, einen Bibu bringst, den du steil schicken kannst, der mit Tempo dann hinter die Kette geht und der dann auch ja eiskalt vor dem Tor ist. Das würde ich mir vielleicht wünschen. Aber ansonsten, ja, großes Lob einfach an Preußen Münster. Defensiv gut gestanden. Ich meine, du hast mit Johannes Schenk einen der talentiertesten Keeper zwischen deinen Pfosten, der auch die ein oder andere gute den Ball rausgeholt hat, die ein oder andere gute Aktion hatte. Und vorne hast du halt dann auch geile Zocker wie Joshua Mees, Oliver Batista Meyer. Und dann passt es halt, dann matcht es. Alexander Ende wechselt auch kaum seine Startelf. Das finde ich auch gut. Er hat eine Stammelf gefunden. Dahinter hat er sogar noch ja ordentlich Qualität, die er halt von der Bank bringen kann, wie dann halt so einen Lockhorch, Kiegeschoff, Meierhöfer als Zweitliga fahren, die Legende Simon Scherder, und auf der Bank hast du einen Badmatz, der damals in der dritten Liga alles zerschossen hat, Makridis, der Zweitliga fahrenden Typen, die du gar nicht einwechseln konntest, weil du halt schon all deine Wechsel verpulvert hast. Deswegen, also die Breite auch im Kader ist top. Alexander Ende holt das Maximale raus. Und ich sage, ja, Preußen Münster, die werden auch dieses Jahr den Klassenerhalt wieder schaffen. Was mich vor allen Dingen freut, ist, dass man jetzt diesen Favoritenball spielt. Es wirkt einfach auf mich sehr stimmig. Und sie können das ein oder andere Team in dieser Saison noch ärgern. Also Obacht vor den Adlerträgern aus Münster.
Die Tornetz-Podcast-Empfehlungen für euch. Fangen wir an mit dem Ligen-Podcast Click and Talk von zwei Jungs aus der Schweiz. Sie sprechen unter anderem über die Premier League, La Liga, Serie A, Primera Division, die Bundesliga. Also alle wichtigen Ligen werden kurz und kompakt abgedeckt. Natürlich der Link zum Podcast in den Shownotes. Wenn ihr euch für die dritte Liga interessiert, dann ist der 4:3 Podcast von Magenta Sport etwas für euch. Dort erklären euch unter anderem Reporterlegende Thomas Wagner und der Sky sowie Magenta Sport Kommentator Christian Straßburger, was am aktuellen Drittligaspieltag so abging. Natürlich auch mit der ein oder anderen Hintergrundinformation. Und auch in jeder Woche ein Experteninterview mit einem Verantwortlichen, einer der Drittligisten. Also perfekt für viele Fans von Traditionsvereinen, wie zum Beispiel die TSV 1860 München, Rot-Weiß Essen oder Alemannia Aachen. Wenn ihr euch für Frauenfußball interessiert, dann ist der Podcast Dreiecken ein Elfer etwas für euch. Dort erklären euch unter anderem Katrin Lehmann, ehemalige Nationaltorhüterin der Schweiz in der Bundesliga, unter anderem auch für den FC Bayern München unterwegs, was gerade so im Frauenfußball abgeht. Bald beginnt ja auch die neue Saison, also dort gerne den Podcast abchecken, damit ihr auch bestens informiert seid.
Dann wollen wir mal zum Samstagabendspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem Karlsruher SC kommen. Endstand 0:0, gerade in Hälfte 1 war das wirklich nicht viel. Also ja, der KSC stand defensiv sehr stabil und ja, von Fortuna Düsseldorf kam aber insgesamt offensiv auch nicht so viel. Haben ja wieder in ihrem 3-4-3-System mit zwei Zehnern gespielt. ist natürlich top, wenn du so einen Appelkamp und einen Muslia hast, klar. Aber für mich hat dann trotzdem vor allem auch über die Flügel so ein bisschen diese Wucht gefehlt. Die Schienenspieler Rossmann, Lundahl konnten sich in Hälfte 1 nicht so oft offensiv mit einsetzen. Und wenn du dann natürlich noch so einen Rasmussen auf der Bank hast, der für mich, ja, die Leihgabe von Ajax Amsterdam am ersten Spieltag auf dem rechten Flügel schon mich sehr überzeugt hat. Also durch viele Dribblings, 1-gegen-1 Duelle, enge Ballführung, niedriger Körperschwerpunkt. Also das sind schon so Spieler, die man sich dann auch gerne anschaut. Und meiner Meinung nach müsste er auch mit in die Startelf, mit in die Offensive, zusammen mit einem Appelkamp und Muslia, die super harmonieren, dass du dann vielleicht das System umstellst. Weil für mich müssen Rasmussen, Appelkamp, Muslia und auch Stürmer Cedric Eden alle zusammen auf dem Platz stehen. Das sind dann natürlich schon mal 4 Jungs. Das heißt, du hast dann noch 6 Spieler, die du einsetzen kannst. Ich würde dann vielleicht sogar auf Viererkette umstellen. Also so ein klassisches 4-2-3-1 System mit Lundahl auf rechts und dann mit einem Mohaja oder auch einem Kenneth Schmidt als Linksverteidiger. Dann kann Lundahl immer ein bisschen hochschieben. Kenneth Schmidt kann dann auch ein bisschen weiter hinten bleiben. Und dadurch belebst du auch nochmal mehr die Offensive. Ich meine, in Hälfte 2 sah es ja auch schon besser aus, hatten vor allen Dingen durch den Appelkamp-Kopfball eine gute Chance. Am Ende war es dann ein Privatduell oft gegen den KSC-Keeper Bernat. Ja, und offensiv vom KSC, da kam wirklich fast gar nichts. Also das war dünn, bleiben natürlich trotzdem ungeschlagen in der Saison, muss man auch sagen. Aber wie gesagt, also man hat vor allen Dingen defensiv sehr leiden müssen beim KSC, musste viel hinterherlaufen, hat Düsseldorf komplett den Ball überlassen. Am Ende, hätte Düsseldorf noch einen Tick mehr diesen Sieg verdient gehabt, aber auch aufgrund der sehr biederen ersten Halbzeit geht dieses 0-0 im Spiel für alle, Fortuna für alle, also das erste kostenlose Spiel für alle Fans in der Saison. Also wenigstens haben sie dafür keinen Eintritt zahlen müssen für dieses biedere 0-0, aber es ist auf jeden Fall nicht wert, dass man noch länger über dieses Spiel spricht. Dann kommen wir einmal zum Super Sonntag und der war wirklich super. Fangen wir nämlich an mit einer Partie, wo ganze 9 Tore gefallen sind. Erster FC Magdeburg gegen die Spielvereinigung Greuther führt. Beide Teams natürlich auch wieder mit einem gewissen Umbruch im Sommer. Die Fürther mit Absicht, der enttäuschende Saison hinter sich gehabt, wollen ihn sich jetzt unter Thomas Kleine in dieser zweiten Liga wieder besser präsentieren, wieder mehr jüngere Spieler einsetzen, mutiger agieren, offensiv Fußball präsentieren. All das, was die Kleeblätter ja die vergangenen Jahre auch schon ausgezeichnet hat. Auf der anderen Seite hast du den ersten FC Magdeburg. Sie haben ihren Cheftrainer Christian Titz verloren, mussten dann auch noch Elan Kuri im zentralen Mittelfeld abgeben und wir haben jetzt Martin Kasi, den absoluten Top-Torjäger, auch noch an den FC St. Pauli verloren. Ich habe es bereits bei der Spieltagsvorschau erwähnt, dass es natürlich sehr unglücklich gelaufen ist, also die gesamte Sache. Für alle, die es jetzt vielleicht noch nicht mitbekommen haben, da hat wohl ein Fan durch die Jalousien der Geschäftsstelle des 1. FC Magdeburg ein Foto gemacht, weil da noch ein geöffneter Bildschirm war, ein geöffnetes Bildschirmfenster des E-Mail-Postfach und da war dann wohl eine Mail vom FC St. Pauli, wo es dann darum ging, dass man Martin Kaas jetzt verpflichten möchte, dass er irgendwie jetzt auch schon alles durch ist. Das gelang natürlich dann durch die sozialen Medien relativ schnell auch an die Öffentlichkeit, ist ja klar. Und so ist der Deal dann halt auch geleakt worden, kann man sagen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich auch so cool, so, wenn man Deals vor der offiziellen Verkündung erfährt, so ein bisschen auch Gerüchte mitbekommt, angebliches Insiderwissen, das natürlich mit ganz großen Anführungszeichen versehen. Aber boah, ich finde, wenn du als Fan dann wirklich in die Geschäftsstelle hinein fotografierst, ich finde, das ist wirklich ein Schritt zu weit. Ich weiß jetzt auch nicht, ob rechtliche Schritte seitens von Magdeburg eingeleitet wurden oder ob vielleicht sogar St. Pauli sich da einmischt. Ich glaube, bei ihnen eher nicht. Nichtsdestotrotz, aus sportlicher Sicht verlierst du deine Torversicherung, der Spieler, der ja eigentlich aus praktisch nichts immer wieder einen Treffer erzielen kann. Und das ist natürlich dann besonders bitter auch, ganz klar. Deswegen durfte natürlich gespannt sein, wie Markus Fiedler seine Mannschaft in diesem Heimspiel aufstellen wird. Hat es dann mit Al Holmström gelöst, der auch noch von einem Abgang steht, da ist auch noch nicht ganz sicher, war unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten. Jetzt also auch die Gelegenheit für ihn, sich zu beweisen. Und ich sag mal so, mit zwei Treffern hat er auf jeden Fall ein Empfehlungsschreiben dagelassen. Super Auftritt von ihm vorne in der Spitze. Ist ja auch so ein, ähnlich wie Martin Kast, so ein Neuner respektive, aber auch so ein bisschen Zehner. Also er lässt sich auch mal gerne fallen ins Mittelfeld, hilft mit beim Aufbau, beim ja auch den letzten Pass spielend. Das sind alles so seine Stärken. Dazu hast du mit einem Grieb und einem Attic zwei schnelle Flügelspieler gehabt. Man hat das System jetzt auch geändert in so einem 4-3-System. Ich weiß, es ist immer wieder fluide. Und im zentralen Mittelfeld hast du dann mit einem Hyreleinen und Laurin Ulrich zwei sehr interessante Jungs. Laurin Ulrich habe ich schon in den letzten Folgen öfter drüber gesprochen. Könnt dort gerne auch nochmal reinhören. Ja, Luca Hyreleinen, jetzt für 1 Million Euro von der TSG Hoffenheim verpflichtet worden. Ist ein Sechser, über 1,90 groß, physisch sehr stark, bringt aber auch ein gewisses Tempo mit. Also eigentlich perfekt für die zweite Liga. Hat das Zeug dazu, auch Bundesliga-Niveau zu erreichen. Deswegen hat sich die TSG ja auch eine Rückkaufoption gesichert. Hat es in diesem Spiel schwierig gehabt, weil halt mit einem Futgol Gotha Klaus kam ordentlich Offensivpower. Auch Aaron Keller auf der linken Schiene hat richtig Dampf gemacht, so dass es eine offene Partie war mit Feldvorteilen für die Spielvereinigung Greuther Fürth, so will ich es mal sagen. Sie waren zumindest ja gefährlicher, hatten jetzt vielleicht nicht so den Ball, aber Magdeburg trotzdem natürlich, dass die Prinzipien, die Christian Titz da die vergangenen Jahre in die Mannschaft eingeschweißt hat, die gehen natürlich nicht weg. Und das war natürlich auch viele Positionsrochaden, viel Ballbesitz, dominantes Spiel. So wurde der Kader ja auch jahrelang zusammengestellt. Jetzt im Sommer hat sich da ja nicht großartig etwas an den Spielertypen zumindest geändert. Und dementsprechend war es natürlich auch die Bestrebung von Fürth, auf Konter zu lauern. Machen dann, ups, in Minute 24 auch durch Futkoi das 1:0 nach schöner Vorlage von Branimir Gotha. Und apropos Reaktion zeigen, dann Al Holmström direkt mit dem Ausgleich nach Vorlage von Laurin Ulrich, der mittlerweile auch in der zweiten Liga angekommen zu sein scheint. Vergangene Saison ja bei SV Ulm eher Ergänzungsspieler, deshalb ging es auch wieder zurück zum VfB Stuttgart. Jetzt also die Leihe zurück. Bereitet dann also das 1:1 vor. Und wenn man dachte, ja, das war schon interessant, in Hälfte 2 sind dann nochmal 7 weitere Treffer gefallen. Zweimal Klaus, einmal nochmal Futgoy. Und am Ende macht dann, ja, der eingewechselte Linksverteidiger Marco John das 5:4. Zwischenzeitlich Alholmstrom und dann halt nochmal der Grieb, auch ein brutal geiler Name, muss ich sagen, und Pesch. Also es ging hin und her. Dann waren sie auch noch 20 Minuten Unterzahl, weil Neuenberger, der Linksverteidiger, gelb-rot gesehen hat. Also da war alles drin. Es hat ultra viel Spaß als neutraler Zuschauer, Spaß gemacht, dort zuzuschauen. Allerdings ist es natürlich auch so, dass man auf der einen Seite sagen kann, ja, Offensive ist gut, aber die Defensive bei beiden natürlich auch sehr wackelig. Aber wie gesagt, Fürth wollte offensiver spielen, machen die jetzt in der Saison auch und belohnt sich jetzt mit 3 ganz wichtigen Punkten, wohingegen Magdeburg ja so ein bisschen abschmiert, will ich mal sagen. Sie sind jetzt 15. Ist auch alles noch ganz gut, aber die Mannschaft von Markus Fiedler braucht, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, um auch die neuen Automatismen einzustudieren. Kommen wir dann zur Partie FC Schalke 04, die bei Dynamo Dresden zu Gast waren. Also mega interessante Begegnung zweier Teams, die auch am vergangenen Wochenende siegreich waren. Dresden kurz vor Schluss bei Arminia Bielefeld noch den 2:1 Siegtreffer erzielt. Wohingegen der FC Schalke 04 sich ganz knapp mit 2:1 im kleinen Revierderby gegen den VfL Bochum durchsetzen konnte. Und bei beiden Mannschaften hat sich im Sturm vor allen Dingen noch etwas getan. Jetzt nicht transfermäßig, aber von der Startelf her, denn Musa Silla ist nicht mitgereist nach Dresden. Der Stürmer steht ja vor einem Abgang nach England. Angeblich soll sich der Transfer zu Leicester City jetzt zerschlagen haben, weil Schalke wohl zu viel Geld oder Ablöse gefordert haben soll. Nichtsdestotrotz, bis morgen. Morgen ist der Deadline Day, wird da noch einiges an Bewegung reinkommen. Dafür dann halt Emil Højlund, der Bruder von Rasmus Højlund, vorne im Sturm. War ja lange verletzt vergangene Saison, jetzt wieder einigermaßen fit. Und bei Dynamo Dresden war Fröhling diesmal nicht in der Startelf, Nils Fröhling, sondern der hat tatsächlich auch 90 Minuten auf der Bank verbracht. Die letzten Spiele war ja immer als Stammspieler vorne gesetzt. Da ferner der eigentliche oder der etatmäßige Stürmer dafür dann in die Startelf zurückgekehrt. Und von Anfang an war es die erwartete Partie. Dynamo Dresden hatte den Ball. Schalke stand defensiv kompakt und haben halt auf Konter gelauert. Haben dann, beziehungsweise ja, vor allen Dingen über El Fawzi, der wieder sehr umtriebig war, versucht mit einem Angriffs- respektive Mittelfeld-Pressing den Ball früh zu erobern, schnell auch dann in Kontermöglichkeiten zu kommen. Statt Antwi Adjei hat jetzt Muslic auch Yannick Bachmann gebracht, um auch mehr Physis, mehr Größe reinzubringen. Und das hat mir eigentlich sogar ganz gut gefallen so. Also es gab trotzdem viele lange Bälle von Loris Karius, der die nach vorne gepeitscht hat, damit dann halt Karaman, Bachmann oder Højlund den Ball dann per Kopf weiterleiten oder irgendwie verwerten können und dass man dann nachrücken kann aufgrund der zweiten Bälle. Ja, also es sah halt nicht immer schön aus, aber war dann halt auch effektiv, weil wenn ein Ball weit weg von einem eigenen Tor ist, kannst ja auch keins kassieren, so die einfache Logik auch. Und Dresden, die haben halt auch angetrieben von diesem 2:1 Sieg mit viel Selbstbewusstsein gut nach vorne gespielt. Vor allem die beiden Flügelspieler, Lemmer und Ömichen, haben mir sehr gut gefallen. Lemmer auf der rechten Seite hatte in der Anfangsphase auch eine sehr gute Gelegenheit, wo Loris Karius dann schon nach, ich glaube, 2-3 Minuten in höchster Not klären musste. Und auch im Laufe der weiteren Partie ging eigentlich viel dann über die rechte Offensivseite der Dresdner über Lemmer, der unter anderem ja auch von Stefan Kutschke das vermeintliche 1:0 vorbereitet hat, der dann aber im Abseits war. Und von ihm eine sehr starke Partie. Den Jungen muss man auf jeden Fall auch auf dem Zettel haben. Jakob Lemmer, wie gesagt, 25 Jahre alt, hat, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange er Vertrag hat, aber ist auf jeden Fall auf der rechten Seite beheimatet, sehr schnell. Also den kann man auch gerne mal beobachten, auch als Bundesligist könnte einer dann sein, wahrscheinlich für die Wintertransferperiode, wenn er weiterhin seine Leistung so gut bringen kann. Bei Schalke hat mir vor allen Dingen Vitali Becker auf der linken Seite sehr gut gefallen, auf der linken Schiene. Das ist halt einer, der bringt gute Flanken rein, ist auch für die Standards teilweise zuständig gewesen, zumindest für die Freistöße, die Eckbälle von beiden Seiten hat dann der andere Schienenspieler Finn Porat übernommen. Und das war halt auch so die Hauptquelle, wie Schalke gefährlich wurde, nämlich durch Standards haben sie ja dann ja auch mit Kurucay, Kartic, Timo Becker, natürlich dann auch Bachmann richtige Kanten, die dann vorne mit dabei sind. Und das war dann halt immer so das Gefährlichste. Aber insgesamt war es von Schalker Seite eine sehr chancenarme Partie. Und trotzdem haben sie dieses Spiel gezogen, waren leidensfähig. Gegen Dresden mussten ja viel auch dann hinterherlaufen, aber haben dann halt diesen einen glücklichen Moment gehabt, als dann der sonst so starke Amoako, der Achter respektive Sechser von Dynamo Dresden, Kerermann im eigenen 16er fault, der haut den dann halt rein zum 1-0 und dann ist es halt auch schwierig gegen dieses Schalke in dieser Saison, dann auch wieder zurückzukommen, weil sie dann halt nochmal kompakter verteidigen, gut die Räume zulaufen, das hat mir sehr gut gefallen. Schalke möchte ja jetzt auch noch einen Stürmer verpflichten, vor allem wenn Ziller geht, und auch einen offensiven Mittelfeldspieler. Auf der Gegenseite gibt man ja jetzt wohl Ilis Hamasch ab als Kreativkopf. Also ich wünsche mir auch nochmal so einen wuseligen Spieler, weil ich habe halt gemerkt, wenn Schalke angegriffen hat, haben sie auch viel über die Außen gespielt. Ich habe immer gedacht, komm, spiel doch einfach mal in den Druck rein, weil wenn du dann nämlich einen Spieler hast, der den Ball nimmt, sich schnell aufdrehen kann, an dem Verteidiger oder dem Mittelfeldspieler vorbeikommt, dann brennt es lichterloh, weil dann hast du richtig viel Platz in der gefährlichen Zone, entweder um selbst abzuschließen oder dann nochmal den Ball per Schnittstellenpass richtig geil in die Spitze zu spielen. Das sind für mich so Momente, da bräuchte Schalke noch einen. So einen richtigen Zocker, zum Beispiel im Berkan Tadic vom SC Verl. Das Problem ist halt, ja, er hilft womit beim Pressing, aber er ist natürlich auch nicht so der hundertprozentige Pressing-Spieler. Kenan Karaman würde ich theoretisch diese Rolle zutrauen, aber der wirkt für mich noch nicht ganz so spritzig nach seiner Verletzung wie in der vergangenen Saison. Kann natürlich auch noch werden. Mauro Salazar kann ich mir auch vorstellen, dass der diese Rolle einnehmen kann. El Fawzi könnte auch so einer sein. Also es gibt natürlich auch im Schalker Kader dieser Kandidaten, aber ja, ich würde mir trotzdem noch mal eine externe Verstärkung dort wünschen. Ich glaube, das wird dem Schalker Spiel dann auch noch mehr Tiefe verleihen, noch mehr Variabilität, Flexibilität. Und das kann natürlich auch immer nur im Sinne des Trainers sein. Ja, eine spannende Personalie. Ich als erster FC Köln-Fan ist Julian Pauli, der Innenverteidiger, der jetzt vom 1. FC Köln für ein Jahr an die Dresdner ausgeliehen wurde. Erstmal nur auf der Bank. Durfte ihn ja vergangene Saison in der zweiten Liga schon bestaunen vor seiner Verletzung. Einer der Shooting-Stars gewesen, schneller Innenverteidiger, gutes Stellungsspiel, robust. Also er bringt eigentlich alles mit, braucht jetzt halt nur die Spielpraxis. Die kann ihm in der Bundesliga momentan einfach nicht gegeben werden. Aber ich glaube, von dem werden wir in der Saison auch noch viel sehen und bietet auf jeden Fall auch Thomas Stamm die Möglichkeit, auch mal auf Dreierkette umzustellen, damit Böder, Bünning, Pauli und dann hat man ja auch noch einen Kammerknecht, der auch noch auf der Bank ist. Ich glaube, das würde gehen. Und einen zweiten interessanten Spieler, ich habe ihn vorhin schon einmal kurz erwähnt, war Amoako auf der 6 respektive 8. Also der ist ein richtiger Ballstreichler gefühlt, kam ja jetzt im Sommer von Dynamo, vom VfL Osnabrück zu Dynamo Dresden. Für mich ist es einfach ein Spieler, der überall zu finden ist, der sehr laufstark ist, zweikampfstark, eine gute Übersicht hat, der aber halt auch noch mit seinen 20 Jahren jung ist, dann passiert sowas halt mal. Aber er hat mir heute auch wieder gut gefallen. Wenn er jetzt nicht erst im Sommer zu Dresden gewechselt wäre, würde ich sagen, ja, da könnte auch nochmal der ein oder andere Zweitligist, der vielleicht noch mehr Budget hat und vielleicht auch noch größere Möglichkeiten in die Bundesliga aufzusteigen oder zumindest im oberen Bereich mitzuspielen, dort angreifen. Alles in allem aber hat er mir doch sehr, sehr gut gefallen. Und am Ende, wie gesagt, Schalke gewinnt auch das nächste Spiel, Miron Muslic. Also der Fußball ist nicht schön, aber effektiv. Und in der zweiten Liga zählen halt nur die Ergebnisse. Und wenn diese da bleiben, dann ist die Spielweise ja auch egal. Trotzdem wünsche ich mir natürlich auch mal ein paar mehr spielerische Elemente im Schalker Spiel.
Domes Darmstadt Talk.
Und damit kommen wir nun wieder zum Lilien Talk. Da, wo ich über den SV Darmstadt 98 rede, über meinen Lieblingsverein, meinen Herzensverein. Und ja, was kann ich sagen? Also der Spieltag, der vierte Spieltag in der zweiten Liga, der lief alles andere als gut. Denn schlussendlich ein 3:1 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und ja, das ist ein Ergebnis, womit man natürlich jetzt erstmal, wenn man das Ergebnis so hört, nicht zufrieden ist. Aber wenn man den Spielverlauf so sieht, ist es noch ärgerlicher, weil Darmstadt hat geführt. Darmstadt hat mit 1:0 auf dem Betzenberg geführt und alles sah nach dem 1:0 eigentlich nach einem sehr oder nach einem ungefährdeten Auswärtssieg für Darmstadt 98 aus. Ich habe mich auch schon gefreut, ein 1:0 ausgeführt oder erzielt, eher gesagt, von Isaac Liedberg, der ja zuletzt nicht getroffen hatte. Jetzt hat er wieder getroffen auf nach einer schönen Vorlage von Fabian Nürnberger. Aber man muss sagen, das Tor geht zu 20% an Liedberg nur, weil 40% an Nürnberger gehen. Jetzt fragen sich die anderen, Moment, das sind ja erst 60%, wo sind die anderen 40? Die verteile ich nämlich an Patrick Pfeiffer, dem Innenverteidiger. Der hat nämlich einen sehr, sehr starken Pass gespielt auf Fabian Nürnberger, damit die eigentlich die komplette Mannschaft von Kaiserslautern überspielt. Fabian Nürnberger kriegt diese Kugel noch gerade so vor dem Seiten aus und legt dann quer auf Isaac Liedberg, der ins kurze Eck und damit, wie gesagt, zum 1:0. Und der Herr Betzenberg, der war danach nicht mehr so präsent. Von den Fans kam eigentlich auch nichts mehr, weil sie merkten, okay, bei Kaiserslautern, da läuft es halt momentan nicht. Die kommen kaum nach vorne. Hinten ist es ein bisschen löchrig. Darmstadt hat ein oder andere Chancen gehabt, unter anderem auch gute Distanzschüsse, die dann aber Kral im Tor von Kaiserslautern auch wieder gut abgeblockt hat. Ja, und wiedermals ist man an der Stelle zu sagen, dass der Torhüter einfach wieder richtig, richtig gut gehalten hat, weil sonst hätte das Spiel auch gut und gerne frühzeitiger mit 2:0 auf Seiten der Darmstadt ausgehen können. Ja, und dann ist es so, wie es ist, wenn du die Dinger vorne nicht machst. Alte Fußballregel. Dann kassierst du sie hinten und so war's. Gefühlt aus dem Nichts erzielt Kaiserslautern das 1:0 durch Farid Alidou, der auch erst eingewechselt wurde. Und plötzlich ist der Betzenberg wieder da. Die Fans, sie merken, okay, 1:1, hier ist was möglich. Ja, und damit kam Darmstadt dann einfach gefühlt nicht zurecht. Sie haben immer wieder vereinzelt die Wege gesucht. Ja, aber dann muss man so ehrlich sein, die Wechsel auf Seiten von Kaiserslautern haben einfach sehr, sehr viel gebracht und die Wechsel bei Darmstadt haben gar nichts gebracht, beziehungsweise sogar eher ins Negative, weil zum Beispiel Isaac Liedberg ausgewechselt wurde, der Stürmer schlechthin bei Darmstadt, der auch im Spiel nicht nur das Tor erzielt hat, sondern es immer wieder geschafft hat, zwei Verteidiger auf sich zu lenken, wodurch halt zum Beispiel ein Hornby oder ein Corridor gute Chancen halt auf diese Distanzschüsse hatten. Tja, Liedberg wurde rausgenommen, dafür kam dann Semi Güler in die Partie und ich mache da Semi Güler gar keine Vorwürfe, aber er wirkte für mich halt einfach fehl am Platz. Er kam aufs Feld und wusste so gefühlt nicht, was mache ich hier, was soll ich jetzt überhaupt hier machen? Ja, Und dementsprechend war dann der Sturm von Darmstadt auch nicht mehr so gut besetzt, muss man ehrlich sagen. Und wie gesagt, die Einwechselspieler bei Kaiserslautern haben einfach viel mehr gebracht. Dementsprechend dann auch Farid Alidu hat die Vorlage zum 1-0 gegeben und Skeeter, der auch eingewechselt wurde, hat das 1-1 gemacht. Farid Alidu hat dann das 2-1 gemacht, so in der 90. plus 1 und das 1-1 in der 84. Minute. Ja, und das 3-1 war dann ein sehr gut ausgespielter Konter von Kaiserslautern. Darmstadt hat alles nach vorne geworfen, wollten irgendwie noch das 2-2, waren hinten dann zu löchrig, damit hatte dann Kaiserslautern ein einfaches Spiel, haben dann schlussendlich noch das 3-1 erzielt. Ja, und so ist es nun mal. Wenn du es nicht schaffst, den Gegner, also Kaiserslautern, auf dem Betzenberg wirklich spielerisch gut zu lösen und frühzeitig da den Deckel drauf zu machen, dann ist da halt auch wirklich viel drin heute für Darmstadt gewesen. Das haben sie nicht geschafft, haben Kaiserslautern wieder ins Spiel kommen lassen. Und die taktische Umstellung bei Kohfeldt, nicht nur die Wechsel, muss ich heute kritisieren. Die haben wirklich ins Negative gespielt. Du hattest zum Beispiel Akiyama, den hättest du bringen können als defensiven Sechser. Hat er nicht gemacht, verstehe ich nicht. Akiyama für mich eigentlich in den letzten Spielen ein guter Spieler gewesen auf der Doppelsechs mit Kai Klefisch. Auch gute Distanzschüsse gehabt. Heute wieder, also am Samstag, Pech gehabt, Sonntag, oder? Pech gehabt, dass man wiedermals den Pfosten getroffen hat. Das ist jetzt das 5. Mal Pfosten in 4 Partien. So, das ist dann, dann kommt das auch noch dazu. Du nutzt deine Chancen nicht, du hast gute Chancen, machst sie nicht, hast du damit eine schlechte Chancenverwertung, du triffst in jedem Spiel gefühlt 2-mal den Pfosten. So, und dann, es ist halt nun mal so, wie es ist. Seit die Einwechslungen muss ich kritisieren und generell auch die taktische Umstellung. Kohfeldt hat von der Viererkette auf eine Dreierkette umgestellt. Damit hatte man zwar in der Defensive eine massive physische Präsenz, aber ja, wenn du halt ein 4-4-2 spielst, was zuvor in den Spielen und auch im Pokal gegen Lübeck, wie sag mal, gut funktioniert hat, man hat zumindest nicht verloren und ja nicht umsonst Spiele gewonnen und unentschieden gespielt, ja, und kaum stellt auf Dreierkette um, kassiert man 3 Gegentore. Man war bis dato die beste Defensive, hat 1 Gegentor kassiert, jetzt kassiert man 3. Und Farid Alidu macht einen Kopfball, trotz dieser physischen Präsenz in der Abwehr, mit dem Pfeiffer 1,96, Magliza 1,98 und Vukotic 2,01 Meter. So, das ist dann natürlich auch, das muss man dann natürlich auch hinterfragen. Ja, und das ist dann natürlich wiedermals sehr ärgerlich, weil man wirklich dieses Spiel nicht bestimmt hat, aber die tonangebende Mannschaft war, gerade nach dem 1-0. Ja, als nächstes geht es jetzt für Darmstadt nach der Länderspielpause zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Das wird wieder ein ziemlich schwieriges Spiel. Für mich Braunschweig momentan die spielstärkere Mannschaft als Darmstadt. So ehrlich bin ich dann halt auch. Braunschweig hat mich in den letzten Spielen gerade im Pokal gegen Stuttgart schon ziemlich überzeugen können. Das wird eine sehr schwierige Aufgabe für Darmstadt. Da muss dann als nächstes jetzt nach diesem 3-1 ein Sieg her im eigenen Stadion. Ich bin sehr gespannt. Ja, und wir hören uns dann beim nächsten Lilien Talk wieder.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags, beziehungsweise der Mann des Spieltags ist für mich Christian Eichner, der Trainer vom Karlsruher Sportclub, vom KSC. Christian Eichner hat am Samstagabend beim Topspiel zwischen Düsseldorf und Karlsruhe sein 200. Pflichtspiel als Chefcoach gegeben und halt auch das 200. Pflichtspiel als Coach beim KSC. Also da merkt man halt einfach die Treue, die Christian Eichner beim KSC spürt und der KSC von Christian Eichner auch bekommt. 200 Pflichtspiele ist ja im modernen Fußball, muss man sagen, leider keine Allgemeinheit mehr. Viele Trainer werden nach wenigen Spielen, wo es mal nicht läuft, entlassen. Anders Christian Eichner. Und man muss einfach sagen, er passt wirklich sehr gut zum KSC. Jetzt auch am Anfang der Saison, jetzt nach 4 Spielen, steht der KSC gut da. Um genau zu sein, ist man Tabellenvierter mit 8 Punkten. Also das ist auf jeden Fall ein sehr souveräner Saisonstart. Dementsprechend für mich Christian Eichner auch gerade nach der schwierigen Saison, letzte Saison, wo man ja in der Hinrunde wirklich sehr guten Fußball gespielt hat. Die Rückrunde lief dann nicht mehr so, aber auch da hat man die Verbundenheit zwischen Trainer, Staff, Vorstand und den Spielern einfach gemerkt. Und dass sie jetzt an Christian Eichner festgehalten haben, finde ich wirklich eine starke Aktion. Das 200. Pflichtspiel hat er sich sehr verdient. Dementsprechend der Mann des Spieltags, Christian Eichner.
Klein Riesings Großer der Woche. Klein Riesings Großer der Woche ist der Stürmer der SV Elversberg, Younes Ebner-Tolib. 21 Jahre alt, geboren in Frankfurt am Main, Deutsch-Marokkaner. Und jetzt, wo Lukas Schnellbacher nicht spielen konnte, ist er in die erste Elf gerückt beim Team von Vincent Wagner. Im Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin und sogar sagen, er hat direkt überzeugt, 2 Treffer erzielt. Beim ersten hat er Martin Dahler noch schön überlupft und den Ball dann ganz frech ins kurze Eck an Tjaak Ernst vorbei gehämmert. Ganz starke Leistung, vorne eiskalt gewesen und ein würdiger Nachfolger von Fisnik Aslani, Fragezeichen. Aber in diesem Einspiel hat er mich auf jeden Fall schon sehr überzeugt, hat es sehr gut gemacht vorne, hat auch viele Bälle halten können, dadurch dann auch den heranstürmenden Papissa Conte als Zehner öfter auch mal mit seiner Schnelligkeit in Szene setzen können. Und dafür, dass er im Januar oder bis Januar noch Regionalliga Südwest für den FC Gießen gespielt hat, dann ein halbes Jahr, also ein bisschen unterm Radar bei der SV Elversberg sich eingewöhnen konnte, hinter einem Aslani, hinter einem Schnellbacher, umso schöner, dass er jetzt da ist und den müssen wir auf jeden Fall beobachten. Natürlich auch ein großes Lob wieder an die Verantwortlichen. Also was der Junge da drauf hat, das muss man und dann auch erstmal sehen. Da muss man auch erstmal die richtigen Scouts haben, das richtige Auge dafür. Vincent Wagner, ja bekannt dafür, dass er junge Talente gut fördern kann, hat dies Jahr auch schon unter anderem in der Jugend des MSV Duisburg, Borussia Mönchengladbach oder auch zuletzt bei der TSG Hoffenheim gemacht. Insgesamt war es für mich ein stimmiges Paket und damit möchte ich nicht nur den Spieler selbst auszeichnen, sondern auch generell die SV Elversberg als gesamten Verein und natürlich hauptsächlich die Verantwortlichen um jetzt Neutrainer Vincent Wagner und Sportdirektor Nils Ole Buck. Deswegen Younes Ebner-Tolib, der verdiente Klein Riesings Große der Woche. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Tornetz-Episode angekommen. Natürlich hoffe ich, dass es euch wie immer gefallen hat. Schreibt uns auch gerne in den Kommentaren oder auch per DM bei Instagram _Tornetz_, was wir vielleicht noch so verbessern können, weil es ist ja ein interaktiver Podcast. Wir wollen wissen, so wie können wir das Hörerlebnis für euch noch schöner machen? Natürlich muss es auch mit ja unseren Vorstellungen vereinbar sein. Aber wie gesagt, der Podcast lebt natürlich auch von seinen Zuhörerinnen, also euch. Und natürlich auch immer ein großes Dankeschön an jeden von euch, der auch regelmäßig diesen Podcast hört. Es bedeutet mir auch sehr, sehr viel zu wissen, dass ich das nicht nur hier für mich in meinem WG-Zimmer mache, sondern dass auch Leute dabei sind, denen das gefällt. Deswegen von mir nochmal ein herzliches Dankeschön an euch. Ihr wisst ja, nächstes Wochenende ist Länderspielpause, also kein Zweitligaspieltag. Deswegen, da sind wir uns noch nicht ganz einig, ob es eine Podcast-Folge geben wird oder wir ein Videoformat machen. Deswegen natürlich auch wichtig, dort uns bei Instagram zu folgen. Wir sind natürlich auch auf TikTok zu finden, auf YouTube. Also ihr könnt uns auf Twitter, ihr könnt uns auf jeder Plattform finden. Und natürlich wollen wir auch gerne mit euch diskutieren. Aber jetzt wünsche ich euch erst einmal eine wunderschöne Woche. Genießt die Zeit und wir hören uns dann allerspätestens übernächste Woche Montag wieder. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Euer Tornets-Host Jan Klein-Riesing.